So, ich denke, ihr merkt alle, was für eine wohltuende und heilsame und befreiende Botschaft diese Sache ist, die Gerechtigkeit aus Glauben, nicht wahr? Einige von euch schauen viel besser aus jetzt als um 9 Uhr. Jetzt möchte ich etwas bringen, was damit sehr eng verbunden ist oder was einen Zusammenhang hat mit diesen hier. Und lass uns einmal zu Jakobus gehen. Kapitel 1. Ich lese mal ab Vers 21. Deshalb legt alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. In diesem Abschnitt geht es um etwas sehr, sehr Grundlegendes, und das ist verbunden mit dieser Lehre über Gerechtigkeit. Und hier geht es darum, dass durch das Wort Gottes ein neues Bild in uns geschaffen wird von uns selber. Das ist, was diese Passage hier aussagt. Das Wort Gottes schafft in uns ein neues Bild von uns selber. Und zwar nicht irgendein Bild, sondern das Richtige, das Korrekte. Es ist eine Lebenserfahrung und es ist auch eine Erkenntnis der modernen Psychologie, dass Menschen ihr Leben leben gemäß dem Bild, das sie von sich selber haben. Jeder hat ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Vorstellung, eine bestimmte Wahrnehmung von sich selber. Und entsprechend diesem Bild lebt er. Und die Erlösung, die Gott uns gibt, ist eine Erlösung von innen nach außen. Christenleben ist nicht eine Dressur, wo das Innere alles so bleibt, wie es ist, aber dann äußerlich werden ein paar neue, andere Verhaltensweisen irgendwie antrainiert, sondern es setzt da an, wo das Problem wirklich ist, und das ist in uns drin, in unserem Herzen. Und wenn da dieses Bild verändert wird, das wir von uns selber haben. Und das ist geprägt sehr früh in unserem Leben. Das ist geprägt durch die Art und Weise, wie wichtige Menschen, unsere Eltern oder Lehrer oder andere, wie die mit uns umgegangen sind. Und wie die uns vermittelt haben, wie wir sind und wer wir sind. Ja? Menschen, die zum Beispiel leiden unter Minderwertigkeit. Du kannst sicher sein, wenn das so nicht ein momentanes, kurzes Unsichersein ist, sondern wenn das einfach eine Prägung ist, die oder das ganze Leben durchzieht, dann kannst du sicher sein, dass versäumt worden ist, bei ihnen in den frühen Lebensjahren ihnen ein Gefühl zu geben, du bist wichtig und du bist wertvoll. Da ist, wo dann manche dann, wenn es um Thema Missbrauch geht oder so, dann auf der anderen Seite vom Pferd fallen und irgendwie sagen, ja, also mein Leben ist jetzt kaputt gemacht, weil an mir das und das alles versäumt worden ist. Ja, und da müssen wir vorsichtig sein. Ja, es gibt keine perfekten Eltern. Ja? Und wir machen alle Fehler. Ja? Und die einen mehr und die anderen weniger. Ja? Und wir sind nicht verurteilt, ein Leben zu führen wegen der Versäumnisse oder Sünden anderer. Sondern Erlösung ist auch Erlösung aus dieser Prägung. Ja? Und deswegen diese Seite, ja, wie du misshandelt worden bist, wie du nicht geliebt worden bist, wie du nicht wertgeschätzt worden bist und so weiter, ist ein Teil. Ja? Aber jetzt kommt der andere Teil. Wie gehe ich mit diesen Einsichten jetzt um? Und viele hören nur den ersten Teil und sagen, ja, also ich wurde misshandelt und unter Druck gesetzt und wurde dies und wurde das und wurde jenes. Ja? Und deswegen eben bin ich jetzt so verbogen und so weiter. Nein, nicht deswegen ist man verbogen, sondern weil man die Gnade in diese Dinge nicht reinlässt. Ja? Das ist immer auch ein zweiter Teil. Wie gehen wir mit Misshandlung, wie gehen wir mit Ungerechtigkeiten, wie gehen wir mit Lieblosigkeiten um? Ja? Und erst unsere falsche Reaktion festigt dann diese negativen Strukturen. Und Erlösung geht bis in das Innerste und setzt uns frei von unseren verkehrten Bildern, die wir entwickelt haben oder die wir bekommen haben durch Menschen in der Kindheit, von denen wir halt abhängig gewesen sind und die uns nicht so begegnet sind und so viel Wertschätzung entgegengebracht haben, wie wir das gebraucht hätten. Und durch das Wort Gottes arbeitet Gott oder möchte Gott arbeiten. Er kann das nicht automatisch, sondern er tut das nicht alleine, während du passiv dich anderen Dingen zuwendest. Durch das Wort Gottes kann und soll das Bild, das tief in dir eingegraben ist, von dir selber verändert werden in das wirkliche Bild. So wie Gott dich sieht und wie Gott dich auch gemacht hat. Und das braucht unsere Mitarbeit. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, lass uns das wirklich einmal so vor Augen haben und das so richtig mal wirken lassen. Gottes Wort hat Macht in mir, Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollen, zu verändern. Gottes Wort hat Macht, meine Gefühle zu verändern. Gottes Wort hat Macht, meine Fantasie zu verändern. Gottes Wort hat Macht, meine Wahrnehmung von mir selber zu verändern. Gottes Wort ist schöpferisch. Und Gott möchte sein Wort anwenden und dazu kommt der Heilige Geist und er braucht das Wort Gottes. Aber er braucht das Wort Gottes, das du ergreifst, mit dem du dich hingibst, dem du Raum gibst, zu wirken. Ja? Am Anfang heißt es bei der Schöpfung, die Erde war wüst und leer und der Geist brütete über dem Chaos. Und dann kam das Wort und dann wurden die Dinge geordnet. Dann kam Licht und dann wurde alles geordnet. Und genauso ist es auch, wenn ein Mensch sich bekehrt. Der Heilige Geist brütet über dem Chaos. Ist das nicht wunderbar? Er brütet über meinem Chaos. Halleluja. Das ist doch gut. Und er hat Mittel und Wege, da wo Dunkelheit ist, Licht zu schaffen. Er hat Mittel und Wege. Und er schafft die göttliche Ordnung durch das Wort. Das Wort Gottes drückt den Willen Gottes aus. Die Ordnung Gottes, der Wille Gottes wird aufgerichtet durch das Wort. Und das tut Gott nicht getrennt von uns, sondern in Verbindung mit uns. Wir haben einen Teil dazu zu tun. Das letzte Mal in der Morgensession, irgendwann habe ich über das neue Herz gesprochen und über Gott schreibt sein Wort auf unser Herz. Das kannst du dann nachlesen, Jeremia 31, Vers 33. Gott schreibt sein Wort, seinen Willen, sein Gesetz auf unser Herz. Bitte, wenn du das dann da liest und du findest das Wort Gesetz, verwechsel das nicht mit dem Gebrauch des Wortes Gesetz, wie ich das in der vorigen Einheit benutzt habe. Ja, es gibt das die Bedeutung des Wortes Gesetzes im Sinne von der Wille Gottes, der Standard Gottes und der Maßstab Gottes. Und dann gibt es das Gesetz, wovon Paulus dann redet, im Römerbrief. Und das ist das Gesetz als ein Weg zur Gerechtigkeit. Das sind zwei verschiedene Dinge, das sind zwei verschiedene Anwendungsweisen dieses Wortes. Und Jeremia 31, 33, Gott schreibt seinen Willen auf unser Herz. Und Jakobus 1 ist die neutestamentliche Entsprechung und es erklärt, wie das passiert. Wie schreibt Gott sein Wort auf unser Herz? Und es hat etwas zu tun mit unserem Lebensstil, mit dem Wort Gottes. Es hat etwas zu tun mit Hingabe. Komm, wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Im Schluss von Vers 21 heißt es, das Wort hat die Fähigkeit, unsere Seelen zu erretten. Die Seele muss errettet werden. Das bedeutet, die Seele kommt in den Genuss aller Segnungen, die uns gegeben worden sind durch Golgatha. Die göttlichen Segnungen kommen hinein in die Seele. Das bedeutet, dass die Seele errettet wird. Sie wird heiler. Sie wird wiederhergestellt. Sie bekommt die richtige Prägung. Das kommt durch das Wort Gottes. Und wir brauchen eine große Wertschätzung und eine große Dankbarkeit für die Kraft des Wortes Gottes. Und Gott arbeitet in deinem Leben in dem Maße, wie du dich hingibst und kooperierst mit diesem Wort. Darum verbringen wir Zeit, nicht aus Pflichtgefühl, ja, wir haben es irgendwo gehört, ein Christ muss eine stille Zeit machen, hat zwar uns nie einer gesagt, wie das aussehen soll und was man da zu tun hat, aber das muss man halt machen und das ist halt langweilig, aber das muss sein unbedingt, weil wenn man es nicht macht, hat man schlechtes Gewissen und wenn man morgens nicht gebetet hat, dann hat man sowieso einen schlechten Tag. Ihr Lieben, du lebst nicht von deiner stillen Zeit, du lebst vom Herrn. Damit sage ich nicht, dass die Zeit mit Gott morgens unwichtig ist. Aber die Zeit mit Gott ist nicht, um mein Gewissen zu befriedigen oder zu stillen, sondern die Zeit mit Gott ist, um mich zu öffnen für die Gegenwart Gottes und um Gott Raum zu geben, an mir zu wirken. Und nur wenn ich morgens eine wirkliche Zeit mit Gott habe, kann ich auch wenigstens einen Teil von dieser Gegenwart dann in den Alltag nehmen. Ja? Manche Leute sagen, ah, wir brauchen nicht zu beten, also keine spezielle Gebetszeit. Wir beten alle Zeit. Ja, wir beten alle Zeit. Und je mehr du intensiv morgens eine Zeit hast mit dem Herrn, umso mehr wird es dir gelingen, den Tag über alle Zeit zu beten. Ja, wir müssen lernen, die Gegenwart Gottes in den Alltag hineinzunehmen. Ja, nur dann können wir unseren Lebensstil auch tatsächlich verändern. Und all das fängt an mit dem Wort und mit der Wertschätzung des Wortes Gottes. Das Wort hat die Kraft, meine Seele zu retten. Petrus sagt es so, unsere Seelen werden gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Gereinigt. Das ist nicht in meinem Konzept, aber ich kann dir sagen, das ist... Petrus ist auf der rechten Seite. Erste Petrus 1, 22. Die Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt. Dann heißt es hier, wir sollen Dinge ablegen. Legt alle Unsauberkeit und die viele Schlechtigkeit ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Wir können das Wort nur aufnehmen, wenn wir bewusste Sünde erst einmal ablegen. Wir können nicht drinbleiben im Kompromiss, wir können nicht irgendwie Sünde verharmlosen und sie anders bewerten, als Gott sie bewertet und Gott sagt, es ist Sünde, aber wir nennen sie halt anders und dann haben wir die Hoffnung, das Wort würde dann in uns wirken. Das funktioniert nicht. Wir legen Dinge ab, ja, Das heißt, wir erklären Gott, so ist es und das ist nicht richtig und ich soll das nicht und ich will das nicht und hilft mir, da ein neues Verlangen zu entwickeln. Aber ich lege das ab und ich bekenne, dass das böse ist und ich empfange Vergebung und ich empfange Reinigung. Das ist absolut notwendig, um uns dem Wort Gottes hinzugeben. Sonst kann das Wort nicht wirken. Und dann geht's los. Seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also die nur immer hören, 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 aber sich nicht danach ausstrecken, einen neuen Lebensstil zu entwickeln. Und die nicht Täter sind, die betrügen sich selber. Das kommt nachher zum Schluss dann nochmal wieder, und zwar noch mit einem anderen Aspekt, da kommen wir dann gleich zu. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann. Jetzt kommt also ein Bild, das uns beschreibt, was ein Hörer ist, der nicht tut, der sich also selber betrügt, der keine wirklichen Ergebnisse in seinem geistlichen Leben dann haben wird. Was tut der, der sich selber betrügt, der nur ein Hörer ist und nicht ein Täter? Also jetzt kommt das Bild, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Was sein Problem war, sehen wir, wenn wir jetzt den zweiten Teil sehen, wo jetzt ohne Bild gesprochen wird, in Bezug auf das Wort Gottes klar gesprochen wird. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Was ist der Unterschied? Im ersten, jemand schaut im Spiegel sein Angesicht, aber nur kurz. Prägt sich das nicht ein. Dann geht er weg und kaum ist er ein bisschen gegangen, hat er vergessen, wie er aussieht. Okay, das ist im natürlichen Leben nicht besonders schlimm. Und das passiert auch nur Männern, denn es steht ja hier, dass da ein Mann nur kurz in den Spiegel schaut. Ja, bei Frauen ist die Sache ganz anders. Ja, ja, Jakobus, der wusste schon, warum er da einen Mann daneben muss für dieses Bild, weil das auf die Frauen nicht zutreffen würde. Die stehen so lange vor dem Spiegel und die wissen, wie sie aussehen. Und, wisst ihr, die wissen das. Der Spiegel ist ein Bild für das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird hier genannt, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was für ein schöner Ausdruck für das Wort Gottes. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und da sollen wir hineinschauen und dabei bleiben. Und dabei bleiben. Und wer das tut, der ist eben nicht nur ein Hörer, sondern ein Hörer und ein Täter. Also der Erste geht oberflächlich und mit wenig Tiefgang, mit wenig Hingabe, mit wenig Zeit an die Sache. Er schaut nur mal schnell in den Spiegel und dann geht er weg. Aber das, was Gott möchte, ist, dass wir hineinschauen und dabei bleiben. Bleiben ist wieder das Wort. Wer an meiner Rede bleibt, Johannes 8, 31, 32, der ist wirklich ein Jünger. Bleiben. Also nicht nur kurz mal sich damit beschäftigen und danach wieder alle anderen Dinge irgendwie für wichtig halten und sich damit füllen und dann auch Dinge zulassen, die im Widerspruch sind zu dem, was wir da entdeckt haben. Das wäre verkehrt, sondern wir sollen dabei bleiben, bei dem Bild, das wir entdeckt haben. Also das heißt, du siehst im Worte Gottes ein Bild, wer du wirklich bist. Du siehst im Wort, wer du wirklich bist. Und da ist die Verbindung zu dem, was wir vorhin hatten. Also Gottes Wort sagt dir, wie die Sachen wirklich stehen. Gott sagt dir, ich habe dich durch Christus gerecht gemacht. Ich klage dich nicht an, ich sehe dich nicht als schrecklichen Versager, ich bin nicht gegen dich, ich entziehe nicht meine Liebe, weil du gesündigt hast, sondern wie wir in Gottes Augen wirklich sind. Da ist die Hilfe für Leute zum Beispiel. Vorhin hatte ich dieses Beispiel von Minderwertigkeit und Wertlosigkeit. Wenn wir entdecken, dass wir für den Vater wertvoll sind, dass wir in seinen Augen wertvoll sind, ja, und dabei bleiben, das nicht nur kurz zur Kenntnis nehmen, aber dann erlauben, dass diese ganze Minderwertigkeit dann doch wieder überhand nimmt und dieses Wort erstickt und dieses Wort erschlägt, sondern wir bleiben bei dem Wort. Dann ändert dieses Wort unsere Innenatmosphäre. Und Minderwertigkeit kann nicht überleben, wenn du dich füllst mit, ich bin wertvoll in den Augen des Vaters. Das ist unmöglich. Weil das, was wir hineinlassen in uns jetzt, ist stärker als das, was vorher in uns hineinkam. Vorher kamen Worte von Menschen. Vielleicht dein Lehrer hat dich gedemütigt vor der ganzen Klasse und sagt, steh auf. Ja, zum Beispiel, ich hatte solche Lehrer. Ja, der eine hat es auf Englisch gesagt, ja, you are good for nothing. Ja, und dann später dann der französische Lehrer, komischerweise, obwohl die sich nicht abgesprochen hatten, hat das Gleiche mit mir gemacht und hat das auf Französisch dann der Klasse erklärt, was mit mir los ist. Aber ich war so schlecht in Französisch, dass ich sogar dieses Wort vergessen habe. Und solche Erfahrungen des Gedemütigwerdens, des Beschämtwerdens in der Familie, vor anderen Menschen oder in der Klasse oder im Kindergarten, das sind Dinge, die gehen ganz, ganz tief rein. Weil Menschen, von denen wir abhängig sind, sprechen Worte und die Kraft der Worte ist in den Gefühlen. Die Kraft der Worte ist in den Gefühlen. Es wird ja nicht irgendwie wie ein neutraler Wetterbericht oder so vorgetragen, sondern da sind Gefühle von Ablehnung, von Verachtung, von Hass, ja, oder was weiß ich, da sind Gefühle in diesen Worten. Das hat uns verformt, verprägt, zerstört. Aber jetzt spricht der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der der Allerhöchste ist, der Sieger ist über die Mächte der Finsternis und über die Werke der Finsternis, der spricht jetzt in unser Leben. Und diese Worte haben die Macht, die alten Worte oder die Wirkungen der alten Worte auszulöschen. So, wir wurden geknickt, zerstört oder verwundet oder verformt durch Worte. Und jetzt werden wir wieder hergestellt durch Worte. Das ist so einfach, so einfach. Aber diese Worte müssen ankommen, diese Worte müssen wir hören. Wir müssen sie empfangen. Und vor allen Dingen, und das ist die Kunst, wir müssen so lange dranbleiben am Wort, bis die gefühlsmäßige Dimension des Wortes durchkommt. Ja, man kann ein Wort lesen, Gott sagt, du bist in meinen Augen wertgeachtet, okay, hat man gelesen, ja. Aber wenn der Heilige Geist etwas von dem Herzen Gottes, von seinem Gefühl noch dazu gibt, ist es eine vollkommen andere Sache. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, um das Wort lebendig zu machen. So, was wir tun ist, wir nehmen Worte. Sagen wir, dein Problem ist Minderwertigkeit. Ja, du denkst ganz gering von dir, ja, obwohl alle dir sagen, du hast so viele wunderbare Begabungen und Fähigkeiten, aber du traust dir nichts zu und du denkst ganz gering von dir. Ja, solange du so von dir denkst, wirst du dich auch so verhalten. Du kannst die besten Gelegenheiten präsentiert bekommen und alle sagen, greif zu, das ist für dich, das wird funktionieren, du wirst einen Erfolg haben und du wirst sehen, du kannst etwas tun, aber der Minderwertige wird nicht zupacken. Und so gehen Gelegenheiten vorbei an ihm. Ja? Und wenn er nicht gelehrt ist durch das Wort Gottes, dann kann das sogar sein, dass er dann neidisch wird auf andere, die vielleicht weniger Begabung haben als er, aber mehr Mut haben. Und sie ergreifen die Gelegenheit und die können was machen mit dieser Gelegenheit. Ein Arbeitsangebot oder was weiß ich, irgendeine Gelegenheit oder ein Dienst in der Gemeinde oder so. Andere, die vielleicht viel weniger Begabung haben, aber mehr Mut haben, greifen zu und siehe da, man kann was mit dieser Gelegenheit machen. Wenn sie zugegriffen hätten, wäre es viel, viel besser gewesen. Aber diese Minderwertigkeit einfach geht dann zusammen mit Ängsten, Angst vor Versagen, Angst wieder beschämt zu werden und so weiter. Also lässt man das an sich vorbeiziehen. Und zum Schluss kommt ein Bild, alle haben es gut, nur ich nicht. Ja, dann bestätigt man das alles noch mit Selbstmitleid und man wird neidisch auf die anderen. Ja. Die Antwort ist, wir geben uns hin dem Wort Gottes und wir lernen viel Zeit zu verbringen mit dem Wort und wir warten darauf und wir glauben, dass der Heilige Geist dieses Wort lebendig macht und in uns hineinlegt. Es ist mehr als eine Information, das Wort Gottes ist schöpferisch. Es schafft etwas Neues, was vorher nicht da ist. Ja, so hat Gott am Anfang gehandelt, 1. Mose, und so handelt er immer noch. Zum Beispiel, du bist ja, Entschuldigung, als Kind Gottes, du bist von Neuem geboren. Wie wurdest du von Neuem geboren? Du hast das Wort gehört, dass Christus dein Retter ist, und du hast das Wort angenommen. Du hast das Wort gehört und angenommen, und zack, eine neue Schöpfung. Jetzt hast du einen neuen Geist. Das ist für viele nicht sehr aufregend, weil sie nicht wissen, was sie da eigentlich haben. Aber wenn du herausfindest, was du da hast, ist es eine sehr, sehr aufregende und inspirierende und motivierende Sache. Ja? Weil du dann weißt, okay, da ist nicht nur das Fleisch, da ist auch ein Neues. Da ist der Geist, der in mir neu geworden ist und der ist aus Gott geboren. Und was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. So, weil ich etwas empfangen habe von Gott, bin ich jetzt ein Überwinder. Ich bin nicht ein Überwinder, weil ich schon so viel überwunden habe, sondern ich bin ein Überwinder, weil ich von Gott es empfangen habe. Ja? Verstehst du? Das ist ein Riesenunterschied. Du sagst, ja, wenn ich auch erstmal 20 Mal überwunden habe, dann fange ich auch an zu glauben, dass ich ein Überwinder bin. Nein, es geht ganz genau andersrum. Gott sagt, du hast einen neuen Geist. Und dieser Geist ist von Gott. Und alles, 1. Johannes 5, alles, was aus Gott geboren ist, Vers 4, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also von Gott her, du bist ausgestattet als ein Überwinder. Wenn du das wirklich siehst im Wort Gottes, wenn du das wirklich glaubst, du hast keine andere Wahl, als du musst übereinstimmen. Du musst übereinstimmen. Das ist, was dann im letzten Vers hier bei Jakobus steht. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Man kann sein eigenes Herz betrügen, indem man Gott widerspricht. Gott sagt, du bist Überwinder. Oh nein, nein, das kann ich nie von mir behaupten. Ja. Gott sagt, du bist wertvoll. Nein, ich bin ein elender Sünder. Ja, du betrügst dein Herz, du zementierst das negative Bild von dir, statt das Wort Gottes zu gebrauchen, das negative Bild auszulöschen, nimmst du deine eigenen Worte, widersprichst Gott, nennst das noch Demut, ja, und zementierst dein negatives Bild von dir selber. Und verhinderst dadurch, dass der Heilige Geist dieses neue Bild schaffen kann. Wer seine Zunge nicht zügelt, wer immer nur das redet über sich, was er fühlt. Ich kann nicht, ich bin nicht, ich hab nicht, ich werd nicht und ich schaff nicht und so weiter. Wenn Gott sagt, ich habe dich zu einem Überwinder gemacht, dann sagst du, Gott, ich danke dir, dass ich jetzt ein Überwinder bin. Das sagst du, bevor du zum ersten Mal überwunden hast. Und die menschliche Lebensweise ist, ja, wenn ich ein paar Erfahrungen hätte, wo ich überwunden hätte, dann würde ich mich auch trauen, ein bisschen halblaut zu sagen, ich bin jetzt ein Überwinder. Nein, Glaube nimmt an, was Gott uns gegeben hat. Und Gott hat dir einen neuen Geist gegeben. Und dieser Geist ist in Verbindung mit Gott. Du bist eines Geistes mit Christus, sagt das Wort Gottes. Du bist eines Geistes mit ihm. Und sein Leben ist in dir. Und sein Leben ist jetzt dein Leben. Und das Leben, das er gegeben hat, ist ein Überwinderleben. So, was wir tun ist, wir durchforschen das Neue Testament und wir finden die Beschreibungen, was sagt Gott über den neutestamentlichen Christen. Und da ist eben diese Gerechtigkeit ein wesentlicher und erster Punkt, aber da kommen noch viele, viele andere dazu. Und was immer du findest im Wort Gottes, ob das deine Erfahrung ist, ob das mit deinen Gefühlen übereinstimmt, ob das mit deiner Vorstellung von dir selber übereinstimmt, das spielt keine Rolle. Wenn Gott es über dich sagt, dann ist es so. Und um es zu erleben, musst du es erst ergreifen. Wenn du das Prinzip verstanden hast, dann öffnet sich für dich ein gewaltiges Terrain, wo du dich verändern kannst. Wenn du in dieser falschen Bescheidenheit bleibst und sagst, nein, nein, also bevor ich das nicht erlebe, darf ich das nicht über mich sagen. Dann wirst du es nie erleben. Verstehst du das? Du wirst es nicht erleben. Erst muss dieses neue Bild da. Das ist übrigens, wie man im Hochleistungssport arbeitet. Ein wesentlicher Teil des Trainings ist mental. Du musst das Bild haben, dass du es schaffst. Du musst dich sehen als jemand, der, was weiß ich, im Hochsprung drüber springt und nicht jedes Mal die Latte reißt. Du musst dich sehen. Ein wesentlicher Teil des Trainings ist diese mentale Vorbereitung. Ja? Wir machen keine psychologischen Übungen, sondern wir gründen uns auf Tatsachen. Das ist ein Riesenunterschied. Und trotzdem ist das Prinzip sehr ähnlich. Das ist ein Riesenunterschied. Gott sagt, wir haben neues Leben. Und dieses Leben ist ein Überwinderleben. Gott sagt, der neue Mensch ist geschaffen nach seinem Willen. Dein neuer Mensch will Gott gefallen. Viele sehen sich als Rebellen, als Heuchler und sie schlagen sich und sie hoffen, wenn sie sich genug geschlagen haben, dass sie dann endlich wirklich demütig werden und dann vielleicht irgendwie könnte etwas Neues kommen. Der neue Mensch ist nach Gott geschaffen. Paulus sagt zu den Römern, Dank sei Gott, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Jetzt aber gehorsam von Herzen. Römer 6. Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das ist ein phänomenaler Satz. Ich habe immer früher in den ersten Jahren meines Christseins, wo ich diese Dinge nicht verstanden habe oder ich habe nie in Lehre gesessen, wo diese Dinge erklärt worden sind. Und ich habe immer gedacht, mein großes Problem ist Ungehorsam. Und dann habe ich eines Tages diesen Vers hier gesehen und dann fiel mir ein, Paulus schreibt diesen Brief an die Römer und mindestens zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Brief geschrieben hat, hat er niemals die Gemeinde gesehen. Er kannte die Leute nicht. Also, er redet nicht davon, ich kenne dich, ja, du bist von Herzen gehorsam, ich kenne dich, du bist auch von Herzen gehorsam und du. Und zufälligerweise waren alle in der Gemeinde von Herzen gehorsam. Und deswegen schreibt er, weil ich euch alle kenne und weil ich weiß, wie ihr so gestrickt seid, deswegen seid ihr gehorsam von Herzen und das bescheinige ich euch hiermit. Er redet nicht von einzelnen Leuten, die er kennt und die es alle prächtig tun in ihrem geistlichen Leben. Er redet von dem, was Gott in ihnen getan hat. Verstehst du das? das hat nichts mit dem, wie die leben, zu tun. Das hat etwas zu tun mit der neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung ist deswegen neu, weil sie anders ist als die alte. Und die alte wollte die Sünde tun und die neue will die Gerechtigkeit tun. Die neue Schöpfung will Gott gehorchen. So, dann habe ich mir vorgestellt, ich bin also da in der Gemeinde von Rom. Paulus war nie da und er kennt mich nicht, zum Glück. Und jetzt wird der Brief vorgelesen. Einer der Ältesten sagt: Also, liebe Gemeinde, hier haben wir einen Brief vom Apostel Paulus und der schreibt uns, hört mal zu. Und dann sitze ich da und dann sagt Paulus durch den Brief, dass wir gehorsam geworden sind von Herzen. Und ich verstehe, was der da sagt. Und ich ergreife das und sage, nur gut, dass er noch nicht da war und mich noch nicht gesehen hat. Er sagt, ich bin gehorsam geworden von Herzen. Halleluja, Gott, ich habe Neuigkeiten für dich. Ich bin gehorsam geworden von Herzen. Ja, wie kannst du das sagen? Weil der Heilige Geist das über mich sagt und ich demütige mich unter das Wort Gottes. Und der Heilige Geist sagt von mir, das, was in mir angelegt ist, was Gott da hineingelegt hat, das will nichts anderes als Gott gefallen. Und viele blockieren sich in ihrem geistigen Leben, weil sie sich als elende Heuchler und als Leute, die das eine sagen und das andere tun, sehen und sich ständig schlagen und ständig sich unterdrücken. Aber Gott hat etwas in dich hineingelegt. Und das ist so befreiend, wenn du dich demütigst und sagst über dich, was Gott sagt. Und so hörst du auf, dein Herz zu betrügen. Du widersprichst nicht dem Wort Gottes, sondern du stimmst überein. Lass uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Und bekennen heißt, dasselbe sagen wie. Du sagst über dich dasselbe, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, du bist eine neue Schöpfung, dann sagst du nicht, na, ich wünsche, das würde endlich passieren, sondern du bist, was Gott sagt. Gott ist Gott. Und hör mit dieser falschen Demut auf, ihm zu widersprechen und zu denken noch, das ist Gott wohlgefällig. Gott sagt, bitte, hallo, wann wirst du endlich einmal hören? Wenn ich als Gott sage, du bist gerecht, dann bist du gerecht. Wenn ich sage, du bist wertvoll, dann bist du wertvoll. Und deine Not ist nicht, dass ich dich nicht als wertvoll erachte. Deine Not ist, dass du dich nicht als wertvoll siehst. Und dann nehmen wir das Wort und wir verbinden das Wort mit Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und wir bringen das Wort vor Gott. Du musst vor Gott erklären, was Gott über dich erklärt hat. Das ist die einzige Art und Weise, wie das Wort in dir lebendig wird. Du musst vor Gott erklären, was Gott über dich erklärt. Du sagst ja, warum soll ich ihm das erklären? Das weiß er schon. Sehr clever. Gebet ist nie dazu da, Gott mit neuen Informationen zu versorgen. Wir etablieren uns in der Wahrheit. Wir befestigen uns. Da kommt mir noch eine wunderbare Stelle im Johannes. Da wird dieses Prinzip erklärt und wird auch wieder angewandt auf den Fall Verdammnis. Aber das ist nur eine spezielle Anwendung dieses Prinzips und das kannst du auch für alle anderen Bereiche anwenden. Und dort heißt es im 1. Johannes 3, 19b, wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn uns das Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Wie kommen wir raus aus Verdammnis? Das Problem von Verdammnis ist nicht, dass Gott uns verdammt, sondern wir fühlen uns verdammt, aber es ist nicht Gott. Und wie kommen wir raus? Wir bringen unser Herz vor ihm zur Ruhe. Durch Übereinstimmung mit Gott, durch das Wort Gottes, kannst du dein Herz verändern. Und du tust das vor Gott. Du tust das zuallererst vor Gott. Also das heißt, du bist vor Gott im Gebet und du sagst Gott, was er über dich gesagt hat. Du sagst, was er über dich gesagt hat. Und verbinde das mit Dankbarkeit. Danke Gott dafür. Und finde heraus, was er alles Wunderbares über dich gesagt hat. Ja. Eins der Dinge ist, dass du dem Teufel widerstehen kannst. Und er wird fliehen. Solange du das nicht in dir drin siehst, siehst du einen mächtigen Teufel, einen kleinen, hilflosen oder ganz weit entfernten Jesus und dich als Zwerg. Und natürlich bist du nicht begeistert, wenn man dir sagt, wehre dich, tritt ihm entgegen, widersteh ihm, überwinde den Teufel. Sagst, wie ich, kleiner Mensch. Ja. Aber wenn du dich siehst in Christus, wenn du dich siehst ja, mit den Waffen des Lichtes, wie Paulus das sagt, ja, wenn du siehst, wenn du verstehst, der Teufel in deiner Ritterrüstung, der sieht dich doch gar nicht, der sieht nur Jesus. Du bist in Christus. Und der Teufel reagiert nicht, weil du ihm widerstehst, sondern weil du im Namen des Herrn kommst. Du kommst im Namen des Herrn. Und was heißt im Namen des Herrn? An seiner Stelle. Ja? Jeder, der im Geschäftsleben tätig ist, weiß das. Irgendein ein Mensch in der Firma ruft an irgendwo anders und bestellt etwas. Ja, in wessen Namen? Und dann sagt er den Namen der Firma. Er bestellt das im Namen der Firma. Und für diese anderen Vertragspartner ist das eine Sache zwischen dieser Firma und der Firma, nicht dem einzelnen Büroangestellten oder was auch immer. Und du kommst im Namen des Herrn an seiner Stelle. Das ist, wie wenn er selber kommen würde. Ja? Du kommst im Namen des Herrn. Und der Teufel der Bibel hat eine riesen Angst vor Christus. Und du musst auch durch das Wort Gottes dein Bild vom Teufel verändern und in Übereinstimmung mit der Wahrheit bringen. Wir haben nicht einen allmächtigen Teufel, sondern wir haben den Teufel der Bibel. Und der Teufel der Bibel ist besiegt und er hat Angst vor dem Herrn. Er hat Angst vor der Wahrheit. Er hat Angst vor dem Licht. Die Dämonen glauben und zittern. Die wissen, was der Feuersee ist. Die wissen, dass sie da landen werden. Aber was sie zum Rennen bringt, ist, wenn ein Christ sagt, ich weiß, wo du landest. Ich weiß, wo du hingehörst. Ich weiß, was dein Ende sein wird. Der Teufel will uns erinnern an unsere Vergangenheit. Dann können wir ihn erinnern an seine Zukunft. Amen. Und all das funktioniert durch Reden. Du musst reden. Die Gerechtigkeit aus Glauben spricht, sagt Paulus. Du musst reden. Du musst das Wort nehmen und es so lange bewegen, bis der Heilige Geist das Wort ist wie eine Nuss. Ja? Da ist der süße Kern drin, aber da ist wie eine Schale drumherum. Und das muss geknackt werden. Und das wird geknackt durch Zeit, durch Hingabe, durch Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit. Durch Dankbarkeit und durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und so entfaltet das Wort seine Kraft. Und wenn du zum ersten Mal, ich habe das in meinem kleinen Büchlein beschrieben, der Segen des Nachsinns über Gottes Wort, als ich diese Dinge entdeckte und dann angewandt habe in Bezug auf Minderwertigkeit, als ich zum ersten Mal durch den Heiligen Geist die Stimme Gottes hörte, ich bin wertvoll für ihn. Er ist begeistert darüber, dass ich zur Familie gehöre, dass ich sein Sohn bin. Ich kann dir nicht beschreiben, was das für Heilung ausgelöst hat. Als ich zum ersten Mal wusste, von innen heraus, mit allem drum und dran, mit Gefühlen, wusste, Gott ist begeistert über mich. Und das ist, warum manche von euch so farblos und freudlos leben, weil ihr nicht euch vorstellen könnt, dass Gott über euch begeistert ist. Du sagst, ja, wer kann über mich begeistert sein? Guck dir mich an. Ich bin eine Niete, ich bin eine Null, ich bin ein Versager oder Durchschnitt im günstigsten Fall. Du weißt nicht, was Gott über dich sagt. Gott sagt, ich bin entzückt über dich. Ich bin so dankbar, dass du da bist. Gott begehrt dich. Viele haben kein regelmäßiges Gebetsleben, weil sie nicht glauben, dass Gott sie begehrt. Wenn du aber glaubst, dass Gott dich begehrt, dass Gott gerne mit dir Zeit verbringt, dann wirst du beten. Aber wenn du denkst, der ist sowieso wieder gelangweilt von dir und er sagt, oh, ich kann es nicht ertragen, der kommt hier jeden Morgen, aber der macht überhaupt keine Fortschritte und dein Leben ist so furchtbar. Ja, wenn du einen solchen Gott dir vorstellst, kein Wunder, dass du nicht zu ihm rennst. Kein Wunder, dass du keine Lust hast, in seine Arme dich zu werfen. So, durch das Wort Gottes änder dein Bild von dir selbst, vom Vater und vom Teufel. In diesen drei Bereichen musst du arbeiten. Und dann wird dein Leben in vollkommen neue Dimensionen kommen. Diese drei Bereiche. Ein neues Bild. Wie ist der Vater? Wie sieht er dich? Wie bist du? Und wie ist der Teufel? Und das braucht Zeit. Das geht nicht in einer Woche. Aber du musst das Prinzip verstehen und dann fleißig sein und dich dem hingeben. Und das Wort wird dich in die Wahrheit bringen und die Wahrheit wird dich frei machen. Und dann weißt du, dass du ein Überwinder bist. Und weil du ein Überwinder bist, überwindest du. Halleluja. Halleluja. Seid gesegnet. Vater, wir danken dir, dass du uns heilst durch dein wunderbares Wort, dass da so viel Hoffnung ist, so viel Ermutigung und so viel Perspektive für die Schwächsten unter uns. Und du sagst dem Allerschwächsten unter uns, und jeder fühlt, dass er das ist, du sagst, der Schwache sage, ich bin stark. Durch dich werden wir stark. Durch dich sind wir Überwinder, durch dich. Und wir danken dir für die Kraft deines Wortes, die in uns wirkt. Und wir werden uns nicht betrügen, wir werden unser Herz nicht betrügen, wir werden nicht mehr die alte Platte abspielen und die alten Lieder singen, sondern wir werden sagen, was du über uns sagst. Und dadurch wird Raum gemacht in uns für mehr von deinem wunderbaren Leben in uns. Und wir danken dir. Amen. Amen. Halleluja.